Nobody knew that healthcare could be so complicated.
Es macht keinen Sinn, dass wir an allen Ecken und Enden unser Gesundheitssystem kaputt sparen.
Ärzte sind keine Kaufleute.
Ja, das ist ein politisches Versagen, das muss man ehrlich zugeben.
Herzlich willkommen zurück zur jetzt vierten Episode. Langsam muss ich mit dem Zählen richtig anfangen. Ja, genau. Heute mit dem Backpacker-Arzt Pascal Nolderik.
Einen wunderschönen guten Tag.
Und mir, Philipp Schunke. Und zwar zwei Sachen, die wichtig sind. Es ist die letzte Episode vor einer kurzen Sommerpause, weil du...
Das letzte Episode klingt so sehr dramatisch.
Eine kurze Sommerpause werden wir einlegen. Eins vorher, du gehst als approbierter Arzt in die Wildnis oder ist das Dokument noch nicht?
Gestern kam das Zeugnis.
Okay.
Genau, man kann hier einmal sagen, ich habe mein mündliches Examen bestanden. Letzte Woche. Genau, also dieses Examen liegt hinter mir erfolgreich. Dementsprechend konnte ich dann mit Erhalt des Zeugnisses meine Approbation beantragen. Das Zeugnis ist gestern gekommen. Das ging sehr, sehr schnell, muss ich sagen. War ich sehr begeistert. Und heute habe ich die Unterlagen weggeschickt an die Bezirksregierung, die für mich zuständig ist, weil das ist natürlich ein behördlicher Akt, Arzt zu werden. Und deswegen dauert das jetzt noch eine Weile. Aber die Approbation ist beantragt. Und sofern mein Führungszeugnis da schon eingegangen ist, was wir einfach mal hoffen wollen,
und
dann
das auch
dürfte das auch. Ja, das ist dann die spannende Frage. Und dann dürfte ich, wenn ich aus dem Urlaub wiederkomme, hoffentlich Post haben.
Ich hoffe mal, das bleibt dann so lange liegen oder kümmert sich jemand
um den Briefkasten? Nee, da habe ich natürlich dran gedacht. Und habe mit der Bezirksregierung darüber gesprochen, wie wir das am besten machen. Und ein Anschreiben beigelegt, an die Dame adressiert, die meine Approbation bearbeitet, mit der Bitte, das zum 1.8. rauszuschicken.
Okay.
Ja, weil das war ihr präferierte Vorgehensweise.
Okay. Und du hast ja nicht nur dieses Dokument, sondern heute war ja noch was anderes im Postkasten, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.
Samstag war ein anderes Dokument im Posten. Genau, nämlich meinen Arbeitsvertrag, was gut ist, weil dann hat das auch geklärt. Genau. Der ist jetzt tatsächlich unterzeichnet. Und ja, dann wird es wohl für mich, kann man das ja eigentlich sagen, naja, Datenschutz und so haben wir jetzt hier schon aufgehoben, diese Frage. Würde es für mich nach Heidelberg gehen.
Okay. Und ab wann?
Ab dem 1.9.
Das ist dein erster Arbeitstag. Ich weiß gar nicht, was das für ein Wochentag ist.
Ich auch nicht.
Okay, gut. Und ab dann wird es eng.
Das liegt noch in weiter Ferne.
Wir machen uns jetzt keine Sorgen wegen des Podcasts, weil du natürlich auch in deinem normalen Berufsalltag dann auch voll Podcaster werden.
Der 1. September ist ein Freitag. Das ist schon mal sehr entspannt. Kann ich ankommen und direkt ins Wochenende starten.
So, jetzt genug. Du gehst aber gleich in die Wildnis, deswegen wird es eine kurze Sommerpause für den Podcast geben und zwar zwei Episoden fallen aus, sprich wir kommen im August wieder. Dann bin ich zwar im Urlaub, aber im Gegensatz zu Pascal mache ich das natürlich, lasse ich euch nicht im Stich, ne? Und werde vom Strand aus soweit. Oh, ich hoffe mal, dass das Internet das hergibt. Aber ich sollte eigentlich die Möglichkeit haben, das dann aus Kroatien heraus vom Strand.
Naja, der feine Herr liegt dann am Strand.
Oh, ehrlich gesagt, auf der Yacht sogar schicken. In der ersten Woche. Ja.
Ja, ja.
Oh, dann, okay, die Yacht, da müssen wir mal gucken, wie wir den Aufnahmetermin.
Die Yacht.
Weil da werde ich garantiert keinen WLAN
haben. Offensichtlich verdient man als Berater im Gesundheitswesen eine Menge Geld.
So, zu unseren Themen. Wir haben uns heute entschieden, mal ein Thema nur zu nehmen. Und zwar, und jetzt, also es gibt zwar wunderbare Kapitelmarken, aber, also das Thema ist der, Klammer auf, Morbi, Klammer zu, RSA, also der Risikostrukturausgleich. Ja, habe ich schon gesagt. Und auch wenn das der totale Downer zu sein scheint, weil das schon der Begriff ja nicht wirklich sexy ist, ich würde Leuten empfehlen, zumindest mal die ersten paar Minuten anzuhören, weil es schon ein wichtiges Thema ist und auch gerade wieder aktuell diskutiert wird.
Ich denke, dazu werden wir auch mal eine eigene Folge machen, also noch was Längeres. Wir machen jetzt so, probieren das schon knapp zu halten, nur dass man einmal so einen Überblick über die Diskussion für die Bundestagswahl kriegt, weil das zumindest aus Kassensicht das einzig wichtige Thema ist in der Gesundheitspolitik und alles andere können wir dann mal nachholen, wenn es mal wirklich Zeit dafür gibt, mal so ein Thema umfänglich zu bearbeiten.
Ich fürchte schon an der eigentlichen Begründung, warum es einen Risikostrukturausgleich zwischen den Kassen gibt, werden wir vielleicht länger hängen. Ich versuche es trotzdem kurz zu machen. Wir wollen einen
Das kann man ganz kurz machen.
Wir wollen einen Wettbewerb. Willst du mal probieren?
Nee, das ist jetzt eine Aufgabe.
Wir wollen einen Wettbewerb um Qualität, Effizienz etc. zwischen den Krankenkassen haben, aber wir wollen den Wettbewerb nicht darum haben, wer die, was weiß ich, finanzkräftigsten oder gesündesten Patienten in seinem Pool, das nennt man Risikopool, zusammenträgt. Insbesondere wird das wichtig, weil einfach tendenziell Menschen, die weniger Einkommen haben, auch tendenziell die kränkeren Patienten sind. Das nennt man dann gute Risikenselektion oder Cream Skimming, also die Sahne abschöpfen. Den Wettbewerb möchte man verhindern und deswegen gibt es zwischen den Krankenkassen zunächst als normaler Risikostrukturausgleich seit 1994, seit die freie Krankenkassenwahl eingeführt wurde, schon erste Ansätze für einen Ausgleich und zwar von Beginn an sowohl ein Finanzkraftausgleich, sprich also ein Ausgleich, wie ist deine Mitgliederstruktur aufgestellt, sind das eher einkommensschwache Personen, dann empfängst du Gelder von Krankenkassen, die eher einkommensstärkere Personen bei sich versichern. Gleichzeitig aber auch einen sogenannten Beitragsbedarfsausgleich. Das ist sozusagen die andere Seite dieser Medaille, also nicht die Einkommenssituation, sondern die Krankenstruktur, also die Ausgaben, Krankenkassen mit höheren Ausgaben kriegen einen Ausgleich von Krankenkassen mit niedrigen Ausgaben etc. Mhm. Soweit, so gut?
Ich glaube, es geht kürzer. Oder präziser. Ja,
jetzt ist es durch, aber probier's mal.
Man kann sich ganz generell in einem Gesundheitswesen, das Versicherte hat, durch Krankenkassen zwei Dinge überlegen. Und zwar, wenn man möchte, dass alle Menschen in einem Land versichert sind, dann führt man eine Versicherungspflicht ein. Das heißt, jeder Mensch braucht eine Krankenkasse. Das war irgendwann politische Meinung, dass man das haben möchte, dass jeder Mensch krankversichert ist und niemand auf seinen Kosten sitzen bleibt, die im Zweifelsfall einer Krankheit urplötzlich anfallen können. Das ist also das Erste. Mit einer Versicherungspflicht muss sich jeder Arbeitnehmer, muss sich jeder Mensch versichern in Deutschland. Wenn jetzt es mehrere Krankenkassen gibt und es nicht nur eine gibt, dann können Menschen zwischen verschiedenen Krankenkassen wählen. Und die Krankenkassen können aber theoretisch auch aus den Menschen wählen. Das heißt, sie sagen, naja, wer meldet sich denn da bei mir? Wer möchte denn Mitglied werden? Wer ist denn der? Wie alt ist der? Wie krank ist der? Eventuell hat er irgendwelche Vorerkrankungen. Wird er für uns tendenziell teuer oder nicht? Und wie viel Geld bringt er mit? Ja, also welches Einkommen hat er? Und damit genau das nicht passiert, damit sich also Krankenkassen, also kein Cherry-Picking quasi betreiben, also nicht noch die besten Patienten auswählen, dann kann man ganz einfach etwas einführen, was Deutschland auch gemacht hat und was internationaler Standard ist bei so etwas. Nämlich, dass Krankenkassen verpflichtet werden, jeden Patienten zu nehmen, der sich bei ihnen meldet. Ja, das nennt man Kontrahierungszwang, weil man dann eben mit jedem Patienten, Krankenkassensicht ein Versicherter, ja, also mit jedem, der versichert sein möchte, den müssen sie auch versichern, so. Unabhängig von Alter, Gesundheitszustand, Geschlecht etc. Ja, das ist das Zweite, was man sich überlegen kann. Und dann kann man sich das Dritte überlegen und hier kommt der RSA dann in voller Gänze ins Spiel, nämlich wenn man sagt, nur gut, das finden wir gerecht, dass jeder versichert sein muss, damit niemand irgendwelche Kosten anfallen, die urplötzlich entstehen können, die ihn gegebenenfalls in den Ruin treiben. Plus wir finden es irgendwie gerecht und sinnvoll, dass niemand aufgrund seines Alters, Geschlechtes etc. Gesundheitsstatus diskriminiert wird. Das ist der zweite Punkt. Dann kann man den dritten Punkt aufmachen und sagen, nun gut, damit das System auch funktioniert, könnte es ja immer noch so sein, dass...
Entschuldigung, ich muss lachen. Also du hast meine Zeit gerade erreicht, Baby.
Ja gut, ganz so kürzer ist es nicht.
Aber nee, erzähl weiter, umfassender,
ist wichtiger. Es ist umfassender als das, was du erzählt hast. Ja? Und das Dritte ist, jetzt bin ich raus.
Erfolgreich. Okay.
Genau, vorhin unterbrochen. Ja, dass man sich überlegt, dass Krankenkassen bis zur Einführung eines solchen Dings natürlich primär Patienten hatten, die eventuell finanziell besser gestellt waren als andere. Zum Beispiel, weil sie zusätzliche Leistungen angeboten haben oder sonst irgendetwas. Ne? Also, dass Krankenkassen schon immer noch durch Service etc. Mechanismen haben, möglichst gute Versicherte zu bekommen.
Ja, also auch die viel Geld reinspülen. Ne? Auch historisch genau. Sozusagen bedingt. Also ich meine, die Krankenkassenwahl hat ja nicht sofort dazu geführt, dass irgendwie alle gewechselt haben, sondern die waren ja auch mal ganz anders aufgestellt und da waren natürlich tendenziell unterschiedliche Branchen, unterschiedliche Einkommensverteilungen schon vorgegeben. Genau.
Und wenn man das dieses Problem beheben möchte, braucht man Risikostrukturausgleich, bei dem die Finanzkraft des einzelnen Versicherten nicht so sehr in die Waagschale fällt.
Ja. That's it. Genau. Und man braucht es auch nur deswegen, weil wir uns in Deutschland dafür entschieden haben, einen Wettbewerb zwischen den Krankenkassen zu machen, anstatt eine. Ne? Also ich meine, das wäre ja die andere Variante, dass man einfach sagt, dieser Wettbewerb bringt es nicht, wir machen eine Einheitskasse, Punkt. Und dann braucht man auch keinen, also dann ist quasi der Risikopool, ist quasi die gesamte Bevölkerung.
Reicht, Kommunismus.
Also ursprünglich sozusagen klar, nur Finanzkraftausgleich und Beitragsbedarfsausgleich. Dann wurde es von 2002 bis 2008 das erweitert, und zwar als Kompromiss zwischen zwei Studien. Das war einerseits Lauterbach und eine andere Studie von dem WASIM beim IGES. Wurden andere Elemente in diese Ausgleichskalkulation mit aufgenommen. Das waren so bestimmte Versorgungsprogramme, die DMPs, also die Disease Management Programs, als auch ein Risikopool für besonders teure Patienten. Punkt, Punkt, Punkt. Wir sind angekommen 2009. Das war ursprünglich auch schon in dem alten Programm geplant, haben sie aber erst 2009 geschafft, auch mit der gemeinsamen Einführung des Gesundheitsfonds, endlich den sogenannten Morbi-RSA, also den morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich zu etablieren. Die Finanzverteilung ist ja inzwischen eine andere. Das ist ja nicht mehr so, dass die Krankenkassen das Geld einnehmen und dann später über den RSA verteilen, sondern die Krankenkassen nehmen das Geld ein, geben das an den Gesundheitsfonds weiter und der verteilt das quasi dann entsprechend an die Krankenkassen wieder zurück.
Genau.
Die Faktoren sind jetzt auch erweitert um Alter, Geschlecht, Erwerbsminderung und die Morbidität der Versicherten, und zwar nicht alle Erkrankungen insgesamt, sondern es wird auf 80 chronische Erkrankungen, vor allem ausgabenintensive Erkrankungen, reduziert. Da ist auch ein Problem, was sich dann jetzt auch die aktuelle Diskussion dann so darum entwickelt. Auch dazu packen wir doch erstmal für das Grundsatzding auch ein paar Shownotes rein. Ganz aktuell.
Ganz kurz,
ja, bitte.
Also man muss dazu sagen, dass es ja eine politische Aktion war, diesen RSA einzuführen. Dementsprechend gibt es dazu ein Gesetz. Und in diesem Gesetz steht, dass die Einführung direkter Mobilitätskriterien in den RSA durch Berücksichtigung einer beschränkten Anzahl von 50 bis 80 Krankheiten erfolgen soll.
Mhm.
Ja, das heißt, woher diese 50 bis 80 Krankheiten kommen, ist völlig nebulös. Ja, das ist halt so eine politische Entscheidung gewesen. Da hat mir jemand gesagt, so, naja, 50 bis 80 klingt irgendwie nach einer guten Zahl. Und dann haben sie das genommen, ja. Und deswegen hacken alle auf diesen 80 Erkrankungen rum. Also man könnte sicherlich sehr gut argumentieren, dass es auch mehr oder weniger sein müssen. Das Bundesversicherungsamt war dann quasi in der Position, diese Krankheiten auszuwählen. Und das Bundesversicherungsamt ist dafür natürlich nicht Experte, sondern die haben dafür ihren wissenschaftlichen Beirat verwendet. Und der wissenschaftliche Beirat hat empfohlen, damit es optimal das vergleicht. Also es war klar, dass es irgendwie ausgabenintensive Erkrankungen sein müssen und irgendwie gesellschaftlich relevante. Und dann kann man die Krankheiten verschieden sozusagen sortieren. Aber dazu kommen wir vielleicht gleich nochmal.
Ja, weil sich genau da nämlich die jetzigen Manipulationsvorwürfe festmachen. Mein Problem ist so ein bisschen, egal welche Krankheiten du auswählst, sobald Versicherungen oder wer auch immer an Akteuren weiß, dass es diese Krankheiten sind, die entscheidend dafür sind, wie nachher der Morbi-RSA greift, ist zumindest die Motivation verständlich, diese Krankheiten auch besonders zu manipulieren. Das ist jetzt, also Vorwurf jetzt, aktuell. Mhm. Ersatzkassen, Betriebskassen, Innungskrankenkassen haben also erstmal nicht den Manipulationsvorwurf gemacht, sondern erstmal so eine rasche Reform des Finanzausgleichs gefordert. Das Bündnis umfasst 42,3 Millionen der rund 70 Millionen gesetzlich Versicherten. Und 91 der derzeit 113 gesetzlichen Kassen haben sich da angeschlossen.
Jetzt muss man einmal zur Erklärung dieser krassen Zahl von 91 von 113 sagen, dass allein wenn sich alle Betriebskrankenkassen anschließen, ja, hat man irgendwie 80 Kassen, ne, weil die Betriebskrankenkassen alle relativ klein sind. Ja. Deswegen kommt diese krasse Zahl zustande.
Sagen wir so, die Diskussion findet jetzt primär statt zwischen den AOKen und allen anderen. Also jetzt mal banal gesagt, weil nämlich die AOK bei diesem Morbi-RSA ungerecht, so wenigstens der Vorwurf, profitiert.
Jetzt muss man natürlich sagen, auch nicht alle AOKen,
ja,
ne, sondern nur bestimmte. Weil nur bestimmte so, ich sag mal, günstig von ihrer versicherten Struktur aufgestellt sind, dass sie wirklich viel Geld rauskriegen.
Also der Vorwurf ist, es gäbe Anreize und die wurden auch genutzt, Mauscheleien bei der Dokumentation von Diagnosen durchzuführen. Mit dem Effekt, insbesondere diese 80 chronischen Erkrankungen häufiger und vor allem dann mit einem höheren Schweregrad zu diagnostizieren. Die AOK konnten deswegen eine Überdeckung von über einer Milliarde Euro ausweisen. Jetzt gibt es, das Gesundheitsministerium hat jetzt ein Sondergutachten in Auftrag gegeben mit dem, das Ergebnis soll vorliegen am 30. September 2017, also schön hinter die Bundestagswahl geschoben.
Ich möchte vielleicht nochmal so ein paar grundsätzliche Sachen dazu sagen. Einmal zur Auswahl der Krankheiten. Wir haben ja schon gesagt, so okay, irgendwie Gesetz ist aktuell, es müssen Krankheiten mit einbezogen werden, dementsprechend müssen wir das tun. Jetzt ist die Frage, welche Krankheiten würde man denn nehmen? Und zwar, wenn man, jetzt muss ich hier ganz kurz auf mein Blatt schauen, nach § 268 Absatz 1 Nummer 5 SGB 5, ja, insbesondere kostenintensive chronische Krankheiten und Krankheiten mit schwerwiegendem Verlauf auswählen. So, was würde man da nehmen? Jetzt kann man einmal die Kostenintensität verschieden abbilden. Das können dann so Spezialisten und Freaks. Und da gibt es ganz grob gesagt, jetzt steigen wir eigentlich schon sehr tief in die Details ein, einmal die Prävalenzgewichtung, also quasi wie häufig tritt eine Erkrankung auf, mit der Logarithmusfunktion. Das ist das Verfahren, was initial vorgeschlagen wurde. Oder man nimmt die Wurzelfunktion und das führt zu einer anderen Gewichtung der Krankheiten. Ich erkläre kurz ganz, was das wirkt, nicht wie es wirkt, weil das wäre hier langweilig. Also die Logarithmusfunktion führt dazu, dass die ersten 50 bis 80 Krankheiten eher teure und seltene Krankheiten sind. Und zwar Erkrankungen, die ultra selten sind, aber ultra teuer sind. Diese kann man auch schwer manipulieren, weil eine seltene Erkrankung, die ultra teuer ist, lässt sich schwer faken. Ja. Das hat der wissenschaftliche Beirat empfohlen, dem Bundesversicherungsamt. Das Bundesversicherungsamt gesagt, nö. Scheiß doch auf die Wissenschaft, wir machen die Wurzelfunktion. Die Wurzelfunktion führt dazu, dass man vor allem häufiger Erkrankungen nimmt. Ja. Die sind auch teuer, aber eben anders teuer, weil sie keine hohen Kosten pro Fall produzieren, sondern sondern niedrige Kosten pro Fall, aber bei vielen Fällen dementsprechend teuer sind. Ja? Diabetes, Bluthochdruck etc. Und deswegen sind diese 50 bis 80 Krankheiten nun ganz andere geworden. Daraufhin ist der gesamte wissenschaftliche Beirat des BVAs zurückgetreten. Sehr gut, ne? Also man sieht, wie das so ist. Das hat dazu geführt, dass wir jetzt natürlich primär Diagnosen drin haben, die sehr häufig sind, und dementsprechend auch halbwegs manipulierbar sind. Ne? Weil man kann natürlich, und so funktioniert der RSA auch, aus einer essentiellen Hypertonie, ja, also Bluthochdruck, natürlich relativ einfach in der Kodierung eine essentielle Hypertonie mit Komplikationen machen. Mhm. Ja? Weil vielleicht hat der Arzt das einfach vergessen zu dokumentieren, dass er da mal kommt. Natürlich, und fast jeder Hypertoniker hat irgendwann mal Komplikationen. Ja? Und wenn man dann so einen Dokumentationsberater quasi in die Praxis schickt und sagt so, naja, schauen Sie doch mal hier, die Frau sowieso war doch auch schon mal deswegen im Krankenhaus, dann wissen wir ja, wir haben ja die Daten gehabt. Und dann wollen sie das nicht mal ändern mit Komplikationen. Und dann sagt er so, naja, kann man eigentlich schon machen, ne? Ist ja nicht ganz falsch. Das wird dann mit einbezogen in die Kalkulation für den RSA und schwuppsdiwupps kriegt die Kasse mehr Geld.
Ja, wenn das nicht gleichzeitig auch, also wenn er schon das macht, dann auch bei allen anderen Patienten, regardless von der Krankenkasse macht. Also genau, ich bin mal gespannt.
Man sieht so, wie so etwas funktionieren kann. Ja. Und dass es solche Verträge gibt, ist evident.
Ja, das ist richtig.
Kann man nachweisen. Ja? Ich habe schon so ein, zwei Verträge gesehen und die machen das bei ambulanten Ärzten eigentlich ganz geschickt. Ne? Die sagen dann so, ja, es gibt hier irgendwie einen Bonus von 50 Euro für den Arzt, wenn man alle seine Patienten mit XY, der und der Diagnose, so und so einträgt, um quasi die Qualität der Erfassung irgendwie zu verbessern. Ne? Oder man schreibt ihnen so ein bestimmtes Programm ein, was bedeutet, dass Patienten eine bestimmte Diagnose haben müssen und alle Patienten, die in diesem Programm sind, kriegt man pro Patient eine Pauschale und so. Das ist ja nicht ganz falsch, ne? Und offiziell wird das natürlich immer unter dem Deckmantel so der, naja, wir machen schon was für Patienten gemacht. Ne? Aber letztlich ist es natürlich ganz harter, ist es irgendwie ganz harte Manipulation. Ja.
Wir sind gespannt. Vielleicht, wenn du zurück bist, gibt es da schon mehr. Wir packen einiges in die Shownotes. Genau, wer sich mehr reinlesen möchte, kann das gerne tun. Und wir werden das, wie gesagt, bestimmt nochmal aufgreifen, so spätestens dann, wenn da Ergebnisse vorliegen. Kommen wir mal weiter, brechen wir das hier mal ganz brutal ab und kommen zum Interview.
Wir haben diese Woche, oder werden noch.
Wir werden gehabt haben.
Wir werden gehabt haben. Susanne Osegowski interviewt. Susanne Osegowski ist eine, jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht in Lobhudeleien verfalle, weil ich die echt cool finde. Ja. Man möge es mir nachsehen. Susanne Osegowski ist eine gute Bekannte von mir, die ich schon etwas länger kenne und die zuletzt zum Zeitpunkt der Aufnahme ist sie das noch. Nee. Geschäftsführerin, ne, ist ja schon.
Ich glaube, zum Juli.
Ende des Monats, oder?
Ja, zur Aufzeichnung genau. ist am 3.
Ja, aber jetzt, also unsere Aufzeichnung
hier. Ja, okay, genau.
Also, sie ist gerade noch Geschäftsführerin des Bundesverbands Managed Care. Der Bundesverband Managed Care vereint alle Interessenkonflikte des deutschen Gesundheitswesens. Ja, ich glaube, das ist die Selbstbeschreibung von Amelung immer. Der ist da der Vorsitzende, das finde ich eine sehr gute, weil gibt es sozusagen zig Mitglieder und Geldgeber und letztlich probieren die gemeinsam innovative Ideen zu entdecken für das deutsche Gesundheitswesen. So könnte man das kurz formulieren. Und sie ist da Geschäftsführerin, sie hat auch eine sehr spannende Dissertation geschrieben, die ich sehr empfehlen kann, die habe ich nämlich mal gelesen, darüber haben wir uns kennengelernt, was man so macht als Freak. Und ja, das reicht jetzt vielleicht als kurze Vorstellung. Wir können ja auch selbst noch ein bisschen was zu sich sagen. Und warum interviewen wir sie? Der Bundesverband Managed Care hat sich mit der Bundestagswahl befasst. Und jetzt kommen wir mal so ein bisschen, wir steigen jetzt nämlich dann in den nächsten Wochen nach dem Urlaub durch die ganzen gesundheitspolitischen Programme durch. Und dafür dachten wir, dass es einmal gut wäre, mal so generell zu sammeln, was könnte man denn so fordern von der Gesundheitspolitik in 2017 im Bundestagswahlkampf. Und der BMC hat da so ein paar Forderungen aufgestellt. Und dachten wir, dann reden wir doch mal mit der Susanne drüber.
Genau. Die kommen auch in die Shownotes, den Link, weil man das, also das ist auch gute Lektüre und vor allem auch kurz, frag mich, 3 oder 4 Seiten. Eng zusammengefasst mit spannenden Themen.
Ja, jetzt muss man vielleicht noch sagen, wir hatten schon überlegt, ob wir eine Diskussion faken nachher. Und dann haben wir dagegen entschieden, weil ich werd nicht da sein, wenn das Interview geführt wird. Und da bin ich nämlich hoffentlich schon am Wandern, wenn das gut läuft.
Also Nachgespräch fällt aus wegen Rucksack. Ja.
Wegen Rucksack, dementsprechend führen wir das jetzt ein bisschen vorher oder gehen zumindest einmal so ganz kurz über die gesundheitspolitischen Impulse für die Bundestagswahl 2017 des Bundesverband Managed Care e.V.
Plus, da bin ich gespannt, ob sie auch was ergänzt, weil zu dem Zeitpunkt ist sie ja dann freie, vielleicht kann sie dann auch Punkte ergänzen.
Das ist Käse, was wir da
verabschieden. Ja, totaler Quatsch. Nein, ich dachte, sie ergänzt vielleicht Punkte, die dann runtergefallen sind. Ich bin mal gespannt.
Achso. Ja, Philipp, was fandest du denn da spannend?
Also, es sind ja mehrere Punkte. Ich fand, jetzt muss ich jetzt gucken, wie die richtige Formulierung von denen war. Mentalitätswandel durch interprofessionellen Gesundheitscampus fand ich irgendwie sehr spannend. Die Idee, dass halt die alle relevanten, an der Versorgung relevanten beteiligten Akteure, Pflege, Ärzte etc., Physiotherapeuten gemeinsam an einem Campus ausgebildet werden. Also und dann auch Seminare gemeinsam besuchen, Praxiselemente gemeinsam von Blut abnehmen oder sonst was gemeinsam machen, fand ich hochspannend. Also könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass da wirklich eine ganz andere Kultur der Versorgung daraus resultiert. Und die anderen Sachen sind natürlich auch spannend. Ne? Mhm. Aber für mich, wenn ich eins rauspicken würde, wäre tatsächlich der Gesundheitscampus am spannendsten.
Ich fand's, muss ich sagen, also sie greifen ja gar keine, ich sag mal jetzt großartig neuen Ideen auf, ne? Sondern immer so Sachen, die schon längst in Diskussionen sind, aber endlich mal auch umgesetzt werden könnten. Dass du den Gesundheitscampus aufgreifst, finde ich ganz lustig, weil das haben wir hier in Bochum so ein bisschen probiert, wo tatsächlich Ergotherapie, Physiotherapie, Geburtshilfe, Logopädie, ich weiß gar nicht, ob noch irgendwas angeboten wird. Das wird auf jeden Fall da als Studiengang angeboten. Und mein, muss man sagen, schon sehr fortschrittliches Studiendekanat hatte auch die Pläne, da interprofessionelle Lehrveranstaltungen zu machen. Das haben sie auch ein paar Mal gemacht. Jetzt muss man sagen, das hat so teilweise auch mäßig gut funktioniert. Und da muss man dann sagen, also wenn man das macht, das ist eine coole Idee und ich glaube auch, dass das ein besseres Verständnis schaffen kann und schon gut funktionieren kann, dann muss man aber sehr stark darauf achten, dass man es auch sehr gut umsetzt.
Ja.
Ich erkläre mal so ganz kurz, woran es bei uns dann zum Beispiel im großen Umfang dann einmal so ein bisschen strange gescheitert ist. Also eigentlich war das schon irgendwie, waren das ein paar coole Lehrsessions. Aber man macht sowas ja auch, um so ein bisschen die gefühlte oder existente ärztliche Dominanz im Gesundheitswesen so ein bisschen zu brechen. Ja? Und zu zeigen so, hey, der Rest ist auch wichtig. Und wir hatten diese Lehrveranstaltung gemeinsam, da war irgendwie immer zwei von jeder Heilberufsgruppe sollten dabei sein und wir haben uns irgendwie gemeinsam getroffen zu Gruppenarbeiten. Und für die Mediziner war es, nur für die Mediziner war es verpflichtend. Ja? So, das ist halt Bullshit. Ja? Dementsprechend hatten wir im ersten Gespräch, waren glaube ich 5 Leute da, davon 2 Mediziner. Mhm. So. Ja, weil so ein paar Berufsgruppen sind ja gar nicht jetzt aufgetaucht und so. Und ich weiß nicht, ob das bei den Medizinern, ob die nicht auch weggeblieben wären, aber das ist natürlich, also dann funktioniert das nicht. Nee. Ja?
Genau. Aber das so, spricht ja nicht gegen die Idee.
Kann man natürlich, muss man sagen, coole Idee, aber bitte vernünftig.
Genau. Und ich denke, wenn das so, also in der Breite, sage ich mal, wenn es da wirklich sozusagen 1-2 Hochschulen geben würde, wo das quasi gut strukturiert angeboten werden würde, wo dann auch die Transferfähigkeit sozusagen von einem Beruf zum anderen dann auch dadurch vielleicht auch irgendwie erhöht wird, ne? Wo dann vielleicht auch meine Pflegekraft sagt, ja, meine Güte, warum mache ich eigentlich nicht gleich den Arzt? Oder andersrum auch. Ich sehe da viel Potenzial drin, aber es muss natürlich richtig gemacht werden.
Man muss natürlich gut darauf achten, dass wenn man gemeinsame Sachen macht, dass die ungefähr im gleichen Abschnitt sind, ne? Mediziner lernen ja viel krass mehr und viel länger als andere. Ne? Das ist ja auch irgendwie der Grund für die Dominanz, die sie haben, oder einer der Gründe. Ja? Und dementsprechend muss man, wenn man Leute gemeinsam ausbildet, natürlich ganz gut darauf achten, wie passen eigentlich die Kenntnisstände übereinander, dass man die Leute.
Ja, ich meine, Curricula, ich kann mir vorstellen, dass es ein Chaos werden wird, dass ein Riesenaufwand werden wird, das zu machen, aber ich finde sozusagen den Ansatz so wertvoll, dass man das auf jeden Fall mal ordentlich ausprobieren sollte.
Genau, greifen wir noch 2 andere Sachen rauf oder so?
Ich überlege gerade, ich meine, eigentlich jeder Punkt ist ja unterstreichbar, ne? Also ein paar Sachen sind so ein bisschen, fand ich so ein bisschen ausgelutscht. Ich meine, die elektronische Patientenakte, da sind sie jetzt auch die, was weiß ich, 500. Die das fordern. Ich fand die Idee gut, mit dem.
Auf der anderen Seite gibt es immer noch nicht, ne?
Nee, ist richtig. Also es ist notwendig, dass es nochmal.
Im Interview mit Buzek angesprochen. Ja. Ne, da ging es jetzt auch mal kurz darum. Das fand ich eigentlich ganz gut, zum Beispiel, so als Forderung. Das kommt ja sogar 2-mal vor. Ja. Ne, also, dass die Patienten A, die Macht, Verfügungsmacht quasi über ihre Gesundheitsdaten haben sollen.
Ja.
Ne, kann man schon mal. Ja. Also, da hängt es natürlich so ein bisschen von der Art der Daten ab. Ne, aber tendenziell ja. Und dass sie auf diese zugreifen sollen und die anderen Behandlungserbringern, Leistungserbringern zur Verfügung stellen sollen über eine gemeinsame Patientenakte, wenn es denn gewünscht ist. Ja. Was ich aber strange fand, war ein befristeter Fahrzeugzugang für innovative digitale Anwendungen.
Ja.
Ja, das würde wieder bedeuten, also ich meine, die sagen so, ja, klar, die sollen wir erstmal alle zulassen so und dann gucken wir mal, wie die Evidenz davon ist und wenn die dann keine Evidenz haben, dann müssen natürlich auch die Erstattungsfähigkeit durch die GKV wieder entzogen werden. Und das halte ich für eine, ich sag mal, bestenfalls mäßig gute Idee.
Ja, mäßig halt. Ja. Also es ist schon, ich finde es nach wie vor, ich bin ja da eher der Liberale in der Runde.
Ja, nichts mit Liberalen, da geht es ums Evidenz.
Ja, die Evidenz verstehe ich schon, aber wir hatten ja auch schon mal das Thema, dass natürlich die Evidenz teilweise auch dadurch erst ermöglicht, also eine ordentliche Evidenznachweis erst ermöglicht wird, indem man Zugriff auf die Versorgung hat. Also ich denke
klar,
sozusagen.
Aber da muss man halt Studien finanzieren, ja. Ich meine, klar, das ist nicht günstig, ne?
Aber ich glaube, hast du da mehr dazu gelesen? Ich habe nicht mehr als dieses Stichwort jetzt auch gerade nicht vor mir liegen, aber wie sie das, also ob sie dann tatsächlich sagen, jeder soll diesen Fast Track nutzen können oder soll das schon eine kleine
Ausnahme sein? Echte Innovation, ne? Aber ich meine, wir können uns ja ausmalen, wie gut das funktionieren wird. So. Und dann insbesondere möchte ich gerne wissen, wie gut das funktionieren wird, wenn etwas eingeführt wurde.
Das wieder weg.
Sagen wir mal eine geile Diabetes-App, ja? So. Und die ist cool, bietet aber nach wissenschaftlicher Evaluation 0 Mehrwert.
Ja.
Und dann sagt man natürlich so, ja, dann muss der GBA das natürlich wieder abschaffen. Und dann hast du aber die Patienten am Damm, ja. Ich bin jetzt mal ganz plakativ, ja. Und da gibt es Proteste und dann muss man überlegen, der GBA ist kein wissenschaftliches Gremium, sondern ein politisches Gremium. Da sagt er so, binden wir uns das jetzt an die Backe hier mit den Protesten oder lassen wir es einfach drin, weil kostet ja auch nicht so viel, über den Daumen gepeilt. Ja, und davor habe ich so ein bisschen Angst, ne, dass du dann dadurch unwissenschaftliche oder nicht sinnvolle digitale Innovation in den reindrückst, die man draußen besser draußen gelassen hätte.
Ja, die andere Seite ist natürlich, dass du dann potenziell hochevidente und effiziente Innovationen rauszulassen, weil sie eben nicht die Möglichkeit haben, diese Evidenz zu erbringen. Ne?
Also wenn sie gut sind, wird das schon, wenn sie es hinkriegen.
Okay, ja. Ich bin da offen.
Wenn sie kein Potenzial haben.
Also ich glaube auch, dass man, also man sollte sowieso zu dem Punkt kommen, dass man eine Evaluation aller Versorgungsangebote regelmäßig macht und dann einmal
im Jahr. Hat gut geklappt bei den Medikamenten.
Ich weiß ja, dass es nicht gut geklappt hat, aber dahin müssten wir ja kommen und das hat nicht nur sozusagen, was den digitalen Innovationen betrifft, sondern ja auch die medikamentöse oder andere Verfahren. Da kommen wir dann fast, ist es ein guter Übergang zur Murksmedizin, aber das, genau, erstmal zum Interview.
Genau.
Hallihallo, ich habe dich erreicht und da bin ich doppelt dankbar für dieses Gespräch, weil nicht nur hast du eine total stressige Woche hinter dir, weil du bist ja bis vor 2 Tagen noch Geschäftsführerin des Bundesverbandes Managed Care gewesen, sondern du hast jetzt noch zusätzlich deinen freien Sonntagabend für dieses Gespräch geopfert und da bin ich dir natürlich sehr dankbar. Durch deine Tätigkeit im BMC, spätestens dann wurdest du ja doch in der deutschen Szene sehr bekannt. Es gibt kaum einen wichtigen Kongress in Deutschland, wo du nicht aufgetreten bist. Willst du denn kurz was zu deiner BMC-Zeit sagen, wie du da reingekommen bist?
Sehr, sehr gern, genau. Du hattest ja gerade schon erwähnt, dass ich eine ganze Weile bei BCG war und irgendwann war für mich einfach klar, dass ich jetzt quasi gerne mal aus dieser Beraterrolle rausgehen würde und quasi direkt ins Gesundheitswesen eintauchen möchte und habe mich einfach eine Weile umgeschaut und bin dann durch Zufall auf die Stellenausschreibung des BMC gestoßen und fand das sofort sehr spannend und vor allem sehr charmant, dass ich das Gefühl hatte, mit so einer Rolle muss man sich nicht direkt festlegen nach dem Motto, jetzt irgendwie auf welcher Bank man quasi sich verortet oder in welche Richtung man exakt gehen will.
Das und, Minenfeld Gesundheitspolitik, ja, ja. Mhm.
Genau, und das vor dem Hintergrund war das für mich dann einfach eine ganz gute Gelegenheit.
Der BMC hat ja auch regelmäßig sehr spannende Papierchen rausgebracht. Zu den Papierchen gehört ja so ein bisschen so der traditionelle Bundestags-Stichwortgeber. 2013 habt ihr das ja auch schon gemacht, 2017 jetzt auch wieder. Ich würde gerne auf dieses Papier so ein bisschen zu sprechen kommen. Da habt ihr einen Punkt hervorgehoben, dass die Berufsgruppen neben dem Arztberuf halt in Zukunft eine stärkere Rolle gewinnen sollten im Willensbildungsprozess in Deutschland. Klingt sehr gut erstmal, aber wie kann man das denn überhaupt realisieren?
Also aus meiner Sicht ist es ein ganz wichtiger Punkt. Zum einen wird ja immer viel darüber diskutiert, von wegen, haben wir jetzt einen Arztmangel oder haben wir keinen Arztmangel oder gibt es nur eine Fehlverteilung und. Und ich glaube, wir fokussieren immer noch viel zu stark in dieser ganzen Diskussion überhaupt auf die Mediziner und gucken viel zu wenig darin, wer ist da eigentlich noch alles mit am Patienten quasi tätig. Wie du schon richtigerweise sagst, die tatsächliche Umsetzung, wie kriegen wir da eine größere Heterogenität rein, wie kriegen wir eine Stärkung der Pflege, aber auch der vielen anderen Berufsgruppen hin, ist mit Sicherheit alles andere als trivial. Das fängt natürlich damit an, dass man sicherlich an die Ausbildungsordnungen ran muss. Ich finde, wir haben, wenn wir jetzt nur die Pflege zum Beispiel nehmen, immer noch also eine ganz sehr, sehr wenig Ausdifferenzierung in dem Berufsbild auch in der Pflege. Wenn man sich das anguckt in Großbritannien, in den USA und so weiter, da gibt es ja wirklich Karrierepfade im Endeffekt in dem Moment, wo man sagt, ich will Richtung Nursing gehen. Ja. Bei uns ist es im Endeffekt auch eine Ausbildung und dann gibt es zwar noch ein paar Zusatzausbildungen, aber man bleibt doch ziemlich in einer Rolle quasi hängen, was natürlich das Berufsbild wenig attraktiv macht und was aber auch sehr viel Potenzial auf der Strecke einfach liegen lässt, weil im Endeffekt diejenigen, die in der Pflege sind, sind am nächsten am Patienten dran, bauen sich selber ein wahnsinniges praktisches Wissen auch auf und davon könnte man sehr viel mehr profitieren, wenn man hier eben auch an die Ausbildungsordnung rangeht und einfach noch viel differenziertere und weitergehendere Karrierepfade ermöglichen würde. Das ist ein Punkt. Ich glaube auch, dass wir gucken müssten, dass wir zum Beispiel auch in der Bedarfsplanung viel stärker berücksichtigen. Also wir planen ja heute in der ambulanten Versorgung nur die Arztköpfe, statt tatsächlich Versorgungskapazitäten zu planen. Also das betrifft sowohl die Mediziner, aber auch quasi das Team. Also wir haben ja heute schon an vielen Stellen Veras und Evas und wie sie alle heißen, im Einsatz. Das könnte und sollte man da mit berücksichtigen, um eben wiederum auch für den Arzt attraktiver zu machen, auch jemanden mit einzustellen, weil man gleichzeitig, und das ist dann der nächste Punkt, natürlich auch was das Budget angeht, hier einfach mehr Flexibilität geben müsste und sagen müsste, na gut, wenn du eine Vera angestellt hast, dann musst du natürlich auch die Möglichkeit haben, entsprechend mehr verdienen zu können, beziehungsweise also einfach mehr an Leistungen erbringen zu können.
Einen Punkt auch ich hatte eine kurze Diskussion mit Pascal auch zu diesem Idee, ich weiß nicht, ob das Wording jetzt das Richtige war, aber so ein bisschen Gesundheitscampus. Also sprich schon frühzeitig in der Ausbildung, im Studium eine stärkere Zusammenschnitt der Berufe im Gesundheitswesen zu erreichen, auch in der Mentalität der Auszubildenden oder der Studenten. Pascal war da ein bisschen kritischer so mit den Erfahrungen in Bochum. Weiß nicht, ob du dazu noch was sagen möchtest, weil ich fand die Idee sehr reizvoll.
Absolut. Also ich glaube, wir bilden im Endeffekt ja gerade bei den Medizinern immer noch Einzelkämpfer aus und erwarten aber dann nachher, dass Teamplayer rauskommen. Und das macht einfach wenig Sinn. Also natürlich ist es vollkommen klar, dass nicht hier 100% der Lehre gemeinsam ist, logischerweise. Aber einfach, dass man von Anfang an in der Ausbildung von Medizinern, von Pflegekräften berücksichtigt, dass es gemeinsames Lernen gibt, um einfach zu verstehen, was bringt der Einzelne quasi mit ein oder welche Kompetenzen kann er eigentlich mit in die Versorgung einbringen. Ja? Wir haben ja immer noch sehr starke Hierarchien und ich glaube, das könnte das ein Stück weit auflösen. Also wir machen ja, wir haben seitens des BMC auch immer viele Studienreisen gemacht und uns Gesundheitssysteme in anderen Ländern angeschaut. Und eine der eklatantesten Sachen finde ich immer wieder, einfach zu beobachten, wie Ärzte und Pflegekräfte miteinander umgehen. Das war sowohl in den USA als auch in Schweden geprägt von einem wirklich sehr, sehr hohen Respekt und einer Kommunikation auf Augenhöhe. Ja. Und ich glaube, das mag es auch in Deutschland an vielen Ecken und Enden im Einzelnen geben, aber systematisch in den Strukturen ist es anders angelegt und das ist aus meiner Sicht ein zentraler Fehler.
Ja, ich als Pflegekraft würde ich ja sowieso auch mal vielleicht das in den Raum werfen, dass man die Ausbildung als solche überhaupt zu einem Studium auch umformt, wie das ja auch in vielen anderen Ländern der Fall ist. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, man bildet sich mit der Ausbildung auch eine gewisse Kultur an Pflegekräften heran. Also auch das Selbstwertgefühl, Selbstverständnis der Pflegekraft, da braucht man ja nur nach Holland zu gehen, ist ja schon enorm anders, als in Deutschland der Fall ist. Insofern.
Ja. Ganz schönes Beispiel war auch, also wir waren jetzt eben zuletzt in Schottland, wo wir dann eben auch so ein quasi Versorgungsteam kennengelernt haben, wo zum einen der Hausärztin da war und dann eine, die nannte sich Wellbeing Practitioner. Das war sozusagen auch eine, die aus dem Nursing kam und dann aber so eine Zusatzausbildung drauf gemacht hat. Und die beiden haben gesagt, ist ganz klar abgegrenzt, die Hausärztin kümmert sich bei dem einzelnen Patienten um den Biomedical Part, wie ich immer sagte. Und die Mandy Admin, die wir dort getroffen haben, also die Wellbeing Practitioner, sagte, und ich kümmere mich sozusagen um den ganzen sozialen Kontext auch der einzelnen Personen. Die stimmen sich untereinander ab, da ist vollkommen klar, wo wer welche Kompetenz hat, die schätzen sich gegenseitig und das fand ich ganz toll einfach auch zu sehen, ne?
Ja, es ist manchmal erfrischend, wenn man sozusagen sieht, es geht anders, ne? Die Frage, das werden auch die nächsten beiden Fragen beinhalten, ist ja immer sozusagen, wie kommt man aus dem deutschen System heraus, wie kann man zumindest den nächsten Schritt in die richtige Richtung nehmen. Also Pfadabhängigkeit ist ja immer eine ätzende Realität, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Ich springe gleich trotzdem zum nächsten Punkt. Da haben wir im Prinzip das gleiche Problem wahrscheinlich, aber die Frage der Realisierung, und zwar der Innovationsfonds. Mit viel Trara angekündigt, ist er da. Es soll viel Geld für innovative Projekte und Ideen da geschaffen werden, aber gleichzeitig immer wieder die Frage, was macht man eigentlich mit erfolgreichen Projekten auf dem Weg zur Regelversorgung? Also ein schönes Projekt ist ja eine Sache, aber wie kriegen wir da quasi den Transfer zur Regelversorgung hin? Brauchen wir da vielleicht auch monetäre Anreize dann wieder?
Ich glaube, es wird nachher weniger am Geld scheitern. Ich glaube, es sind ganz andere Hürden, die man nehmen muss. Also eine ganz zentrale Sache bei dem Thema Skalierung ist aus meiner Sicht, dass man die richtigen Personen finden muss. Also ganz oft, wir haben ja auch, also schon vor dem Innovationsfonds, einen Haufen wirklich tolle Leuchtturm-Modellprojekte in allen möglichen Regionen in Deutschland gehabt und haben die auch nach wie vor. Aber in der Regel liegt das daran, weil man dann Personen dort vor Ort hat, die gesagt haben, nee, wir wollen was machen, und die sozusagen aus Motivation heraus mit einem ganz starken eigenen Drive da Leute zusammengezogen haben, gesagt haben, wir machen da jetzt was. Und wenn das sozusagen die ursächliche Quelle ist, dann ist das super natürlich in der einzelnen Region, aber es macht es wahnsinnig schwer, dann irgendwo anders so zu kopieren, weil man eben nicht die gleiche Personenkonstellation hatte. Ja. Und deswegen ist es richtig, dass man im Innovationsfonds das jetzt so angelegt hat, dass man gesagt hat, es muss auch überregional sein. Es sind ja auch viele Projekte, die quasi an mehreren Standorten starten. Das ist aus meiner Sicht schon mal ein ganz guter Ansatz. Aber nichtsdestotrotz, das wird nachher eine der Knackpunkte sein. Das andere ist, dass auch an vielen Stellen einfach sich die Regulierung verändern muss. Also es muss halt entsprechende Vergütungsziffern geben nachher im EBM, um bestimmte Koordinationsleistungen und so weiter abrechnen zu können, auch die eben heute dann eben nur über den Innovationsfonds abgerechnet werden. Und da muss man dann halt auch gucken, dass das nicht in diesen Mühlen von Bewertungsausschuss und so weiter sich über Jahre und Jahrzehnte hinzieht, weil dann sind natürlich alle Strukturen, die man einmal aufgebaut hat, liegen dann schon wieder am Boden, sondern dass das auch schnell geht und dass man das eigentlich möglichst frühzeitig andenken muss. Ja. Ja. Deswegen ist aus meiner Sicht weniger eigentlich eine Frage, das on top Geld zu packen, sondern einfach, dass es an den richtigen Stellen, also im Rahmen der Regelversorgung im Endeffekt da auch eine Vergütungsmöglichkeit gibt.
Und gleichzeitig von dieser Stelle auch nochmal ganz viel Kraft und Glückswünsche an alle innovativen Versorger. Es gibt ja doch, wie du sagst, unglaublich viele kleine regionale, teilweise bundeslandübergreifende Initiativen. Ich höre immer wieder davon, ich bin begeistert davon, von der Kraft, die dann auch zeigen, um dann irgendwie Notfallversorgungsstrukturen umzubauen oder sonst was. Aber immer wieder, wie du auch sagst, das Problem, ja okay, es lebt durch das Engagement von einigen wenigen, und wie überträgt man das? Gut, werden wir hier nicht lösen. Oder es sei denn, du hast da die perfekte Lösung. Oder man verpflichtet die dann quasi, schön, dass ihr das gemacht habt, jetzt müsst ihr auf Bundesebene das rüberziehen. Das ist natürlich menschlich schwierig.
Das ist schwierig. Und letztlich eben, weil wir, ich meine, das ist ja eine Plattitüde, Versorgung ist immer regional, ne? Also das bringt auch nichts, denen zu sagen, so, ihr müsst jetzt in den Bund kommen. Also weil letztlich, es müssen die Leute vor Ort sein, die nachher dahinter stehen und sagen, ja, wir wollen das jetzt auch machen.
Du hast ein Stichwort angesprochen, da springe ich auch gleich zur nächsten Frage, die ich ein bisschen vorlesen muss, weil Pascal die formuliert hat und da sind so viele Abkürzungen drin, die ich alle noch irgendwie zumindest mal kurz benennen soll. Er schlägt nämlich das, oder er zitiert euren Vorschlag, die Vergütungssysteme neu zu strukturieren, sowohl im ambulanten Bereich, EBM, da für unsere Hörer, einheitlicher Bewertungsmaßstab, und GOÄ, meine Güte, die Gebührenordnung für Ärzte, als aber auch die DRGs, kurz Fallpauschalen in Deutschland, gänzlich abzuschaffen und neu zu formulieren. Gleichzeitig schlagt ihr noch dazu vor, die Krankenhäuser neu zu planen, sondern auch den ambulanten Sektor. Das sind ja, also egal welchen Teil von dieser Frage ich nehme, sind ja alles die Jahrhundertreformen für unser System. Man muss sie ja wahrscheinlich gemeinsam angehen, nehme ich mal an. Aber wie könnte diese Lösung, oder wie stellst du dir diese Lösung da vor?
Ich glaube, man muss sogar noch einen Schritt nochmal davor machen und sagen, sowohl die Bedarfsplanung als auch die Vergütung, da reden wir ja darüber, dass wir sozusagen die richtigen Anreize setzen. Bevor wir aber richtige Anreize setzen können, müssen wir uns, glaube ich, erstmal darüber verständigen, wie sollen denn überhaupt Versorgungspfade aussehen? Also was stellen wir uns denn eigentlich vor? In was für Strukturen soll denn eigentlich Versorgung passieren? Sozusagen die Auflösung von Sektorengrenzen oder die Überbrückung der Sektoren heißt ja nicht einfach nur, wir reden weiterhin nur über platt gesagt, ambulanten Sektor, Einzelpraxen, Doppelpraxen und ein paar MVZ und im stationären Sektor von Krankenhäusern. Und es geht ja auch wirklich viel darum, auch da Strukturen anzupacken oder zu sagen, es muss da eine größere Differenzierungsmöglichkeit zumindest bestehen. Ja, also das ist so ein bisschen das, was auch der Sachverständigenrat in seinem vorletzten, glaube ich, Gutachten vorgeschlagen hat mit diesen lokalen Gesundheitszentren zum Beispiel, was eben Zentren sind, wo es auch Betten geben kann, sozusagen in unserer klassischen Denke wäre das dann eben stationär, aber gleichzeitig findet dort ambulante Behandlung statt. Also ich glaube, sowas muss man erstmal mitdenken oder das muss man sozusagen als ersten Schritt quasi machen, dass man sagt, wie sollen eigentlich Versorgungspfade aussehen? Und dann kann ich das ganze Thema anfassen, und wie muss dann Vergütung und eine Planung aussehen? Ja. Das gleiche Thema haben wir jetzt im Rahmen von einer Arbeitsgruppe bei der Friedrich-Ebert-Stiftung auch zuletzt viel diskutiert, in der unter anderem Herr Amelung und ich drin war, aber auch Herr Professor Gerlach, Herr Professor Straub von der BARMER und so weiter. Und wir haben da sozusagen mal angefangen, Vorschläge zu machen, die sicherlich zumindest ein Anfang sind. Was wir gesagt haben, ist, wir müssen eigentlich, was das Thema Bedarfsplanung angeht, müssen wir sozusagen schauen, reden wir über Hausärzte oder grundversorgende Fachärzte oder reden wir über spezialisierte Fachärzte, und spezialisierte Fachärzte und Krankenhauskapazitäten müssen wir eigentlich viel enger mit zusammenplanen, während Hausärzte und alle Grundversorger sagen eher nach einer Logik, wie auch heute in der Bedarfsplanung geplant werden können, mit Anpassungen, dass man irgendwie sagt, wie viel Mitversorgung kann man unterstellen oder nicht. Dann die Tatsache, dass man nicht nach Köpfen plant, sondern nach tatsächlichen Versorgungskapazitäten und so weiter. Also, aber für das Sektorenübergreifende sozusagen ist ja das Zentrale, dass man guckt, welche Versorgungsleistungen können sozusagen substitutiv entweder ambulant oder stationär stattfinden.
Ja, in dem Kontext Notfallversorgung kamen natürlich diese Fragen auch gerade konkret auf. Das ist ja eine Diskussion, die jetzt auch da stattfindet. Mit dem Blick zurück auf die letzte Diskussion gerade, welche Akteure siehst du denn da, die diesen Schritt machen? Also ich habe manchmal das Gefühl, wir bewegen uns deswegen auch nicht voran, weil halt die Verteilungskämpfe der einzelnen Sektoren, wie wir sie bisher strukturiert haben, weitere Schritte sozusagen verhindern. Die Frage ist, in diesem ganzen Sammelsurium von verschiedenen Akteuren, wen könnte man da sehen? Ist es eine gesundheitspolitische, also eine genuin gesundheitspolitische Fragestellung?
Ich glaube, in der ersten Linie bei dem Thema ja, weil da ja tatsächlich die Krux ist, zwischen Bund und Ländern erstmal quasi Konsens herzustellen. Dadurch, dass eben die Krankenhausplanung in Länderhand ist, während die Bedarfsplanung sozusagen ganz grob in den Rahmenrichtlinien vom Bund und dann wiederum darunter aber von den KV reguliert wird, braucht es tatsächlich erstmal einen gesundheitspolitischen Konsens, der alles andere als einfach ist und sicherlich einer der Gründe ist, warum wir da bisher noch nicht so wahnsinnig weit gekommen sind. Ja. Ich glaube, ein guter Schritt war es, dass man diese 90A-Gremien eingeführt hat. Da muss ich jetzt halt zeigen, ob das auch mehr als nur schöne Diskussionsrunden sozusagen sind, sondern ob da tatsächlich auch Ergebnisse rauskommen. Aber an sich sind das zum Beispiel Gremien, wo zumindest erstmal die richtigen Akteure an einem Tisch sitzen.
Wir drücken die Daumen. Wir sind eigentlich schon auch bei dem Thema, der Frage, die ich als letzte stellen wollte, ob Gesundheitspolitik im Wahlkampf eine Rolle spielen wird, nach deiner Einschätzung nach. Gleichzeitig, ob es das überhaupt soll. Ich habe jetzt, wenn ich die Diskussion gerade verfolge, habe ich manchmal das Gefühl, die Reformnotwendigkeiten, die diskutierten Reformvorschläge sind so komplex, dass sie im Wahlkampf ja eigentlich auch kaum, also welcher Normalbürger wird sich mit dieser Debatte auseinandersetzen. Dennoch siehst du Themen im Wahlkampf, die eine Rolle spielen werden und auch vielleicht auch sollten?
Ich glaube nicht, dass Gesundheitspolitik eine große Rolle spielen wird, wie auch schon in den vergangenen Wahlkämpfen. Das ist schade, aber das muss man so wahrnehmen. Ist vielleicht ein Stück weit Ausdruck der Tatsache, dass das System ja doch in den letzten Jahren stark mit Geld geflutet wurde und insofern alle Gesundheitsreformen und so weiter ziemlich geräuschlos auch durchgegangen sind. Was am ehesten immer mal noch als Wahlkampfthema in den letzten Jahren getaugt hat, war das Thema Pflege. Aber auch da jetzt, nachdem da jetzt auch die entsprechende Gesetzgebung ja vorangeschritten ist in der letzten Legislatur, glaube ich nicht, dass das jetzt ein großes Wahlkampfthema wird. Ich hätte, also ganz klar, bei vielen von den Themen, die wir jetzt gerade diskutiert haben, das sind so fachliche Themen, denen kann man tatsächlich da draußen ja kaum jemanden erreichen oder zumindest müsste man es sehr stark auf die eigentlich normativen Fragen runterbrechen, damit man das auch jemand erklären kann, der nicht in diesem ganzen Abkürzungswust irgendwie drin ist. Ein Thema habe ich aber, wo ich denke, wo es hilfreich und wichtig wäre, dass dann mehr Druck auch von Seiten der Bevölkerung, also egal, ob man jetzt versichert oder Patientensache kommt, und das ist das Thema Digitalisierung. Ja. Also da ist sozusagen so viel Beharrungsvermögen da, und jeder, also jedem Versicherten oder jedem Bekannten, dem man erklärt oder nochmal darauf aufmerksam macht, wieso läufst du eigentlich den ganzen Tag mit deinem Smartphone rum, kannst, egal wo du, in welchem Setting du bist, auch mit diesem Smartphone irgendwas anfangen, nur in dem Moment, wo du in eine Arztpraxis eintrittst, kannst du das Ding eigentlich in die Tasche stecken und da auch lassen, weil du nichts mehr damit tun kannst. Also du kannst keinen Termin buchen, du kannst keine Daten vorher dazu einsehen, du kannst die Daten auch nicht mitnehmen und so weiter. Und ich glaube, je mehr Menschen das bewusst wird, oder ich würde auch hoffen, dass je mehr Menschen das bewusst wird, dass einfach sich der Druck auch erhöht, auf die Akteure bei dem Thema jetzt endlich mal Gas zu geben.
Ja, kann ich bestätigen. Also ich musste mit Verwandten vor kurzem auch im Krankenhaus, und sonst hat man ja, das Problem ist, glaube ich, viele Menschen haben doch relativ wenig Kontakt und mit der Realität der Versorgung. Es ist ja dann doch nur, wenn man dann halt dann selber Patient ist, obwohl die Arztpraxis natürlich auch schon reicht. Aber was ich Kilometer zurücklegen musste mit einer CD-ROM, also CD-ROM, wer hat sowas überhaupt noch, aber sozusagen dann innerhalb des eigenen, mit dem gleichen Krankenhaus quasi von Stelle A nach B Daten zu transferieren, war schon sehr skurril. Also für mich, ich fand es lustig, skurril, aber ist natürlich ein Effizienzverlust, der da in der Versorgung real ist, ist schon traurig. Insofern unterstütze ich das natürlich gerne. Ja. Möchtest du noch einen Abschlusssatz sagen? Gibt es noch irgendwie Sachen, die du für dich sozusagen, das nimmst du dir vor, das muss das System noch bringen?
Also wie gesagt, das Thema wäre tatsächlich das Thema, was ich jetzt als letztes erwähnt hatte, Digitalisierung. Also ich glaube, das ist wirklich was, wo man sagen musste, das kann man irgendwie nicht weiter verschlafen, sondern da muss einfach Tempo drauf kommen. Und da finde ich tatsächlich spannend die Frage, wie kriegen wir es eigentlich hin, quasi die Menschen in diesem Land auch stärker vielleicht zu mobilisieren und auch mit, also dass die quasi den Druck erhöhen auf die Akteure zu sagen, ihr müsst da jetzt mal was machen. Es ist einfach nicht mehr zeitgemäß, dass man sich immer noch irgendwie, was weiß ich, bei einem Termin, den man beim Arzt hat, 1,5 Stunden in irgendein Wartezimmer setzt und wie du eben so schön sagtest, nachher irgendwelche Daten auf einer CD-ROM mitnimmt. Ja, das ist absurd. Also im besten Fall ist es nur ein Effizienzverlust und im schlimmsten Fall ist es gefährlich. Also ja.
Praxisbesuche darfst du bei mir gar nicht ansprechen. Ich würde dann sofort in Aggressionsausbrüche. Deswegen muss ich mich jetzt zusammenhalten, was man an Wartezeit, Lebenszeit in Praxisräumen, also im Wartezimmer verbringt. Das ist verrückt, katastrophal. Ne? Entschuldigung. Aber nein, ich starte damit nicht. Susanne, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir auf jeden Fall für den weiteren Weg viel Erfolg. Ich denke, wir werden weiter von dir hören. Bleib gesund.
Ja.
Bis dann.
Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für eure Qualität, das auch am Samstag noch zu machen. Mhm.
Ja, das war, wird ein spannendes Interview gewesen sein, wenn wir es dann mal fertig haben. Und
ich fand es jetzt schon super spannend.
Ich denke auch, also das muss spannend sein gewesen. Das muss spannend gewesen sein, nee, sein werden.
Du kannst es nicht,
wir lassen es einfach richtig, oder wir lassen es so haspelig drin. Wir machen uns auf jeden Fall jetzt schon große Hoffnung und haben große Zuversicht, was dieses Interview betrifft.
Genau, damit wir nehmen nämlich übrigens zu eurer Information hier, was haben wir heute, dienstags auf und nächste Woche ist das Interview,
genau,
weil ich eben halt ab morgen Abend unterwegs bin.
Genau, und aber wir haben eine Sache, die wir heute auf jeden Fall aufnehmen und da freue ich mich auch schon drauf, weil ich da noch keine Ahnung habe, was du da vorbereitet hast,
ich
die Medizin der Woche. Today's doctors, drugs and medical devices truly work medical miracles, but there are some
as phony as a $3 bill. So, der Medizinmucks der Woche. Ganz kurz vorab, ich hatte sehr wenig Zeit, den vorzubereiten. Dementsprechend möge der ein oder andere mir verzeihen, falls dort etwas nicht ganz korrekt ist, dann wird das selbstverständlich in der nächsten Episode korrigiert, falls Kommentare kommen. Es geht heute
Trommelwirbel, es muss Reisemedizin sein.
Nein.
Okay.
Es geht um eine der am häufigsten verordneten Therapien in Deutschland.
Okay.
Und die finde ich deswegen so spannend, weil mich das, die mich so ein bisschen nervt. Es geht um, und bei Nerven, also falls man viel Stress hat, kann man das auch nehmen, das ist eine gute Überleitung. Es geht nämlich um Protonenpumpenhemmer. Protonenpumpenhemmer sind die mit am häufigsten verordneten Arzneimittel, nicht nur in Deutschland, generell in Westeuropa etc. Und Protonenpumpeninhibitoren machen Folgendes, sie hemmen nämlich die Säuresekretion im Magen. Die gibt es seit, ich glaube, knapp 25 Jahren, vielleicht ein bisschen mehr als 25 Jahren und die haben die Medizin durchaus revolutioniert und die sind sehr gut und sinnvoll. Früher, wenn jemand einen Ulkus im Magen hatte, also eine wunde Stelle, um es für die Nichtmediziner mal auszudrücken, egal welcher Genese oder zum Beispiel ständig Sodbrennen hatte und so viel Säure quasi zurück in die Speiseröhre gelaufen ist aus dem Magen und dort Verätzung hervorgerufen hat, dann konnte man da nichts tun. Mhm. Man konnte irgendwie operativ tätig werden, ansonsten gab es aber nicht so viel. Und Protonenpumpeninhibitoren, dadurch, dass sie die Magensäure-Sekretion hemmen, haben das Ganze revolutioniert. Und seitdem sind diese ganzen Operationen, die Mediziner dann noch lernen, Billroth 1, Billroth 2, nahezu obsolet geworden. Was gut ist, weil natürlich viel weniger Leute am Magen operiert werden müssen, was tendenziell natürlich eine nebenwirkungsreiche Therapie ist. Und können dadurch behandelt werden. Die sind also sehr sinnvoll. Und mittlerweile habe ich so das Gefühl, ohne dass ich es beweisen könnte, dass die ein bisschen exorbitant gegeben werden. Die werden nämlich ständig verordnet. Bei jedem, der so ein bisschen Stress hat, zur Prophylaxe zum Beispiel, bei jedem, zum Beispiel auch ganz häufig postoperativ, wenn man sagt, naja, postoperativ ist ja schon Stress, ne? So eine OP für den Körper verordnet man postoperativ standardmäßig Protonenpumpeninhibitoren.
Also ich unterbreche dich, also ohne Symptome quasi direkt zu haben, wird das prophylaktisch quasi schon.
Genau, kann man ja ruhig machen, ne? Wenn es irgendwie sinnvoll wäre, ist halt fraglich, ob es sinnvoll ist. Ne? Kann man aber durchaus, also wäre nicht ganz falsch, das so zu rechtfertigen.
Aber hat das nicht enorme Nebenwirkungen? Also ich würde jetzt
Protonpumpen, das ist ganz spannend, die haben nämlich relativ wenig.
Also ab die Verdauung wird das noch eine Auswirkung haben, oder?
Das geht.
Okay.
Die haben, deswegen sind die bisher eigentlich auch sehr gut verträglich. Mittlerweile hat man allerdings so ein paar Nebenwirkungen, die man weiß. Und da fängt der Spaß an. Also erstmal, vielleicht gehen wir nochmal durch, wann kann man die denn geben? Genau, nämlich wenn man irgendwie Sodbrennen hat, also in allen möglichen Stadien kann man das da geben. Bei Sodbrennen in der Schwangerschaft, Sodbrennen bei Kindern, bei Asthma, bei unspezifischem Husten kann man das geben. Bei einem Ulkus, also Wundstelle, bei einer Infektion mit einem Bakterium im Darm, was relativ häufig ist.
Das sind aber schon verschreibungspflichtige Medikamente. Also ist jetzt nicht so, dass man das
auch. Okay. In den USA übrigens nicht mehr, weil die so häufig gegeben werden, dass die dort aus der Verschreibungspflicht gefallen sind. Okay. Halte ich für nicht besonders sinnvoll. So, was man wissen sollte, Protonpumpeninhibitoren wechselwirken mit allen möglichen Arzneimitteln, zum Beispiel mit Vitamin-K-Antagonisten, was in Deutschland auch ein sehr häufig verordnetes Medikament ist. Oder auch mit zum Beispiel Clopidogrel oder
ein paar. Alle wissen, was das ist.
Ja, das ist ein Thrombozytenaggregationshemmer gegen ein paar Antidepressiva und so weiter und so fort.
Also, Alter, da kommen noch einige Shownotes zusammen, die da noch rüberstehen.
Ja, schau mal. Genau, und dann kommen wir mal zu den Nebenwirkungen. Und da wird es jetzt so ein bisschen schwieriger. Denn das, was man durchaus diskutiert hat mittlerweile, ist eine Erhöhung des Osteoporose und somit Frakturrisikos, weil man vermutet, dass durch die Säureblockade auch weniger Kalzium bzw. Vitamin D resorbiert werden kann. Das ist so eine Sache. Es gibt Einzelfälle, die also so ganz krasse Einzelfälle, was man auf jeden Fall noch weiß, ist oder glaubt zu wissen, ist, dass Vitamin B12, also ein Vitamin B12-Mangel euch entstehen kann, weil für die Freisetzung von Vitamin B12-Magensäure notwendig ist. Es gibt eine Reihe von Komplikationen durch Infekte, die häufiger auftreten. Das ist schon ein relativ großes Risiko. Und es gibt noch weitere diskutierte Risiken, die nicht so ganz so klar sind, wie zum Beispiel ein chronisches Nierenversagen oder eine erhöhte Demenzrate. Das sind aber so Einzelstudien, die noch nicht so ganz stark bestätigt sind. Und so viel dazu. Das sind also durchaus Gründe, weswegen man sagen sollte, nun gut, jedes Medikament, man gibt es optimalerweise nur so lange, wie es notwendig ist und dann lässt man es halt wieder. Und genau da geht das problemlos, denn Protonenpumpeninhibitoren werden ganz häufig und das ist so ganz klassisch auch der Fall bei Patienten einfach immer weitergegeben. Ja, wenn man hat gar nicht so selten Patienten, da sieht man so, fragt man sich so, hey, warum kriegt denn der eigentlich einen gar nichts? Es liegt nämlich daran, dass die gar nicht so einfach abzusetzen sind. Weil die meisten Patienten, können sich das vorstellen, ne, es wird gar keine Magensäure mehr gebildet. So, der Körper reguliert natürlich gegen, ja, fällt die Magensäurehemmung weg und zack, haben wir eine ganze Menge Säure im Magen. So mal ganz vereinfacht ausgedrückt. Und eine ganze Menge Säure im Magen macht üblicherweise direkt wieder Beschwerden. Und deswegen haben die PPIs einen unheimlichen Rebound-Effekt. Und man kriegt dann das wahnsinnig schwer von Patienten los bei potenziell bestehenden Wechselwirkungen, Nebenwirkungen und so weiter und so fort. So, und deswegen ist das der Medizinmux der Woche, weil es dort bisher primär an dem Bewusstsein fehlt, dass es immer sinnvoll ist, so wenig Medikamente wie möglich zu geben und die auch probieren abzusetzen. Das betrifft natürlich, ich sag mal, weniger Klinikärzte. Die müssten vielleicht eher ihren Patienten sagen, dass sie das unbedingt noch wieder loswerden sollten. Aber primär natürlich Hausärzte, die darauf achten müssen, dass ihre Patientinnen und Patienten dann bitte auch das probieren wieder abzusetzen. Und dafür gibt es verschiedene Entzugsstrategien sozusagen. Die alle so mäßig wirksam sind, aber zumindest halt versucht werden müssen. Ne? Also indem man diese zum Beispiel die Dosis halt stückchenweise immer für eine Woche reduziert oder ein paar Tage reduziert und dann jedes Mal mit dem Patienten spricht. Ne? Und wenn er das nicht hält, dann muss man eben die Dosis langsamer reduzieren etc. etc. Da gibt es richtige Protokolle für, aus ein, zwei Studien, die wir verlinken. Und das sind aus meiner Sicht etwas, das noch viel zu wenig angewandt wird, weil wir da aktuell einen Markt haben, der 2013, glaube ich, so knappe 3 Milliarden Daily Doses hatte. Ja.
Das ist meine Hausnummer. Was die.
Also, das ist eine echte. Also kein richtiger Murks, weil etwas getan wurde, sondern eher, weil etwas nicht getan wurde.
Gut.
Gut, das war der Medizinmurks der Woche.
Und dir wünsche ich einen schönen Urlaub.
Bis bald.
Bis dann. Tschüss. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, nutzt ihr am besten unseren gemeinsamen Twitter-Account. Das ist @gmp_podcast. Wenn ihr mit Pascal oder mir direkt in Kontakt treten wollt, findet ihr E-Mails oder auch Twitter-Accounts am besten auf unserer Homepage. Das ist www.gesundheitmachtpolitik.de. Da könnt ihr auch einen Kommentar hinterlassen, Themenvorschläge, Interviewpartner vorschlagen etc. pp. Freuen wir uns sehr. Hilft uns auch für die weitere Arbeit. Wenn ihr bei iTunes vorbeigeschaut habt, freuen wir uns natürlich auf eure Bewertungen, eure Kommentare. Hilft uns sehr. Auf der Homepage findet ihr aber auch noch andere Optionen, wenn ihr uns weiter unterstützen wollt. Bis dahin, bleibt gesund und macht gesund.